English Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Donald Trump erwägt laut Reuters einen Teilabzug von US-Truppen aus Europa. Gleichzeitig spricht Warschau mit Washington über eine verstärkte amerikanische Präsenz in Polen. Und Ungarn wählt, was steht bei den Parlamentswahlen für Europa auf dem Spiel? Auch vor dem Hintergrund der neuesten Leaks zu Orbán und Putin. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Während des Studiums hatte ich zwei berufliche Wege, die ich mir überlegt hatte. Das eine war die Filmhochschule in München. Also ich wollte eigentlich Filmregisseur werden. Aber dann hat am Ende doch das Interesse für Politik und Außenpolitik überwogen.
Filmregisseur, Olympiaschwimmer oder doch Diplomat? Zum Auftakt der neuen Sendereihe des Auslandsdienstes Botschafter ohne Krawatte sprechen wir mit Deutschlands Botschafter in Warschau, Miguel Berger, über den Menschen hinter dem Amt. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Trump erwägt einen Teilabzug von US-Truppen aus Europa und Polen verlängert die Grenzkontrollen zu Deutschland bis Anfang Oktober. Die USA prüfen offenbar eine neue Militärordnung in Europa. Reuters berichtet, Präsident Donald Trump erwäge, einen Teil der amerikanischen Truppen vom Kontinent abzuziehen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Das Weiße Haus habe dem Pentagon bisher keinen Auftrag für konkrete Abzugspläne erteilt. Hintergrund seien Spannungen mit europäischen Verbündeten. Auslöser ist nach dem Bericht Trumps Verärgerung darüber, dass sich mehrere NATO-Partner im Krieg gegen Iran nicht an Maßnahmen zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligt hätten. In Europa sind derzeit mehr als 80.000 US-Soldaten stationiert. Parallel dazu hat der Chef des Generalstabs in Polen, Wiesław Kukua, mit dem US-General Christopher Donahue über die Sicherheit an der NATO-Ostflanke gesprochen. Nach Angaben des polnischen Generalstabs ging es dabei auch um eine mögliche verstärkte Präsenz von US-Truppen in Polen und um den Ausbau militärischer Fähigkeiten zur Abschreckung. Polen hat die vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen zu Deutschland bis Anfang Oktober verlängert. Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Beginn der Maßnahmen im Juli 2025 mehr als 3 Millionen Menschen und über 1,5 Millionen Fahrzeuge überprüft. Innenminister Marcin Kierwiński spricht von sichtbaren Erfolgen im Kampf gegen Schleuserkriminalität. Die Kontrollen hätten dazu beigetragen, illegale Grenzübertritte einzudämmen. Seit Sommer 2025 waren dafür mehr als 78.000 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach einem Bericht der Zeitung Rzeczpospolita will Warschau die Maßnahmen erst beenden, wenn Berlin seine eigenen Kontrollen an der Grenze zu Polen aufhebt. Und Polen gedenkt heute der Flugzeugkatastrophe von Smolensk vor 16 Jahren. Bei dem Unglück am 10. April 2010 kamen 96 Menschen ums Leben, darunter Präsident Lech Kaczynski und seine Gattin Maria. Die Delegation war damals auf dem Weg zu den Feiern zum 70. Jahrestag des Massakers von Katyn. In Warschau nahm Präsident Karol Nawrocki vor dem Präsidentenpalast gemeinsam mit Politikern der PiS an einem Appell des Gedenkens teil. In Krakau beteiligte sich Verteidigungsminister und Vizepremier Władysław Kosiniak-Kamysz an den dortigen Gedenkfeiern. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. An diesem Wochenende wählt Ungarn ein neues Parlament und Europa hält den Atem an, auch vor dem Hintergrund der neuesten Leaks zu Orbán und Putin. Mehr unter anderem dazu nun in der Presseschau mit Joachim Ciecierski.
In einem Kommentar vor den Wahlen am Sonntag schreibt Jędrzej Bielecki für die Rzeczpospolita: Seit langem sei bekannt, dass Viktor Orbán der wichtigste Verbündete von Wladimir Putin in der Europäischen Union sei. Doch kurz vor der Abstimmung am 12. April seien Fakten ans Licht gekommen, die die Zusammenarbeit zwischen Budapest und Moskau in einem neuen Licht zeigen würden. Wie einer der führenden investigativen Journalisten Ungarns, Szabolcs Panyi, der Zeitung erklären haben soll, habe Orbán bereits Ende 2009, also noch vor seiner Rückkehr an die Macht, ein Angebot von Wladimir Putin zur Zusammenarbeit angenommen. Zunächst sei es vor allem eine Geschäftsabmachung gewesen. Abseits der Kontrolle Brüssels sollen Gelder aus Moskau der Partei Fidesz geholfen haben, eines der korruptesten Systeme in der Europäischen Union aufzubauen. Bis heute habe Ungarn seine Importe von Öl und Gas aus Russland nicht nur nicht reduziert, sondern sogar ausgeweitet. Schritt für Schritt habe die russisch-ungarische Allianz einen politisch-strategischen Charakter angenommen. Aus den Leaks gehe hervor, dass das Umfeld von Viktor Orban dem Regime im Kreml nicht nur vertrauliche Informationen aus der EU und der NATO preisgegeben, sondern seine Positionen in Brüssel sogar mit dem Kreml abgestimmt habe. Es ging um EU-Sanktionen gegen Russland, die Blockade von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine oder die Freigabe großer Finanzhilfen für Kiew, ohne die der ukrainische Staat nicht überlebt hätte. Für Europa werde es immer schwieriger, auf Beistand aus Amerika zu zählen. Russland könnte nach Einschätzung westlicher Geheimdienste in den kommenden 2 bis 3 Jahren EU-Staaten angreifen. In dieser Lage sei das Handeln von Viktor Orban zu einer existenziellen Bedrohung für Europa geworden, heißt es im Blatt. Im Inland gäbe es fast keine freien Medien mehr. Der Staat sei zu einem Instrument großer, korrupter Transfers geworden. Zentrale Institutionen wie die Justiz oder die Zentralbank seien von der herrschenden Clique übernommen worden. Das ungarische Beispiel sei zudem ansteckend. Der Vorsitzende der polnischen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczyński, habe schon vor Jahren ein Budapest in Warschau gefordert. Seine Haltung, so der Autor, habe er trotz des Bündnisses Orbáns mit Wladimir Putin bis heute nicht geändert. Während der 16-jährigen Regierungszeit von Viktor Orban habe sich in Ungarn ein oligarchisches System herausgebildet, schreibt indes das Online-Portal Money.pl. Geschäftsleute mit direkten Verbindungen zum Umfeld des Premierministers hätten große Vermögen aufgebaut und ihre Aktivitäten auf immer neue Branchen ausgeweitet. Dem Osteuropa-Experten Michał Zabłocki zufolge übernehme Ungarn unter Orban oligarchische Muster direkt aus Russland. Moskau sei schließlich ein enger Verbündeter Orbans. Es handelt sich um eine Kopie des russischen Oligarchensystems, übertragen auf Mitteleuropa. Eine Partei, eine Macht und Unternehmen, die dieser Macht untergeordnet seien. Viktor Orban habe bei öffentlichen Ausschreibungen oft seine Vertrauten eingesetzt, etwa seinen Jugendfreund Lorinz Mesharos, sagt der Experte. Dieser sei vom Klempner zum reichsten Ungarn der Geschichte und zu einem der reichsten Menschen Europas geworden. Seine Firma gewinne eine Ausschreibung nach der anderen. Der heute 60-jährige Mesharos war früher Bürgermeister von Orbans Heimatdorf, als Orbans Kassenwart bezeichnet, sei er mit Unterstützung des Premierministers schrittweise in verschiedene Branchen eingestiegen, darunter Medien, Banken und Energie. Das Magazin Forbes schätzt sein Vermögen derzeit auf 4,9 Milliarden US-Dollar. Nennenswert sei darunter auch der 40 Jahre alte Schwiegersohn von Viktor Orban, István Tibort. Das EU-Amt zur Betrugsbekämpfung Olaf habe auf Unregelmäßigkeiten und Interessenkonflikte bei Projekten zur Modernisierung der aus EU-Mitteln finanzierten Straßenbeleuchtung in ungarischen Städten hingewiesen. Die Aufträge seien von Tiborts Firma realisiert worden. Die ungarische Polizei habe das Verfahren jedoch eingestellt, ohne eine Straftat festzustellen. Dank seiner Verbindungen habe sich Orbans Schwiegersohn später auf Luxushotels, Immobilien und Tourismus umgestellt. Und soweit die Presseschau.
Danke Joachim für den Presseüberblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Weiter geht's mit dem Auftakt unserer Sendereihe Botschafter ohne Krawatte, in der wir Diplomaten in Warschau von einer ganz anderen, persönlicheren Seite kennenlernen wollen. Er hat die Evakuierung aus Kabul koordiniert, in Ramallah Momente großer Hoffnung erlebt, die sich nicht erfüllten, und trainierte als Jugendlicher mit dem Ziel, bei Olympia zu schwimmen. Gast der ersten Folge ist der deutsche Botschafter in Polen, Miguel Berger.
Herr Berger, Sie sind seit über 35 Jahren im diplomatischen Dienst für Deutschland tätig, aber Ihr Vorname ist nicht typisch deutsch, Miguel. Geboren sind Sie, das habe ich mir sagen lassen, in Madrid. Man könnte fast sagen, Sie sind schon zwischen den Kulturen zur Welt gekommen. Vielleicht 2 Worte zu dieser Episode in Ihrem Leben. Wie lange haben Sie überhaupt in Spanien verbracht und gelebt? Ja, das ist eine gute Frage, denn in der Tat, mein Vorname deutet ja schon an, dass ich einen auch spanischen Hintergrund habe. Bei mir ist das so, mein Vater war Spanier, Mutter Deutsche. Meine Eltern haben sich beim Sprachstudium in Frankreich in den 50er Jahren kennengelernt, was damals keine Selbstverständlichkeit war. Und wir sind dann, als ich ein Kind war, immer im Grunde hin und her gezogen. Mein Vater hat bei Siemens gearbeitet und wir waren dann immer ein paar Jahre in Spanien, ein paar Jahre in Deutschland. Und so gesehen bin ich von Anfang an, wenn man so will, auch zweisprachig und mit beiden Kulturen aufgewachsen.
Sie sind auch in Spanien zur Schule gegangen?
Ich bin auf die deutsche Schule in Barcelona gegangen. Ich bin auch in den deutschen Kindergarten in Barcelona gegangen und wurde im deutschen Krankenhaus in Madrid geboren. Also von Anfang an sehr auf beide Kulturen fixiert.
Wer war denn überhaupt der kleine Miguel auf dem Schulhof? Waren Sie schon immer eher der Vermittler bei Streit oder auch mal derjenige, der den Streit angefangen hat?
Eine gute Frage. Ich glaube, als Kind war ich eher derjenige, der den Streit mit angefangen hat, beziehungsweise keinem Streit ausgewichen ist. Das Vermittelnde kam erst mit dem etwas reiferen Alter. Und ich hatte natürlich als Kind wegen des geschilderten Hintergrunds auch sehr viele Schulwechsel. Das heißt, ich war auf vielen verschiedenen Schulen und das hat die Dinge natürlich auch nicht unbedingt immer erleichtert.
Wie wird man denn überhaupt später danach Diplomat? Haben Sie das schon immer gewollt? Haben Sie sehr früh angefangen, darüber nachzudenken, Diplomat zu werden? Oder war das ein sehr langsamer Reifungsprozess?
Ja, also bei mir war so, dass, und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich so international aufgewachsen bin. Ich habe mich von Anfang an auch in der Schule schon sehr für Außenpolitik interessiert. Das war in Baden-Württemberg damals möglich, dass ich einen Leistungskurs Politik belegen konnte. Geschichte war immer eines der Themen, die mich am meisten interessiert haben. Und deswegen war für mich der Schritt in Richtung Bewerbung beim Auswärtigen Amt eigentlich ein sehr klarer. Und ich habe dann mein Studium, also ich habe Volkswirtschaft und internationales Recht studiert und habe mein Studium auch so ausgerichtet, dass ich also das wirklich als gezielte Vorbereitung auf die schwierige Aufnahmeprüfung des Auswärtigen Amtes.
In Ihrer diplomatischen Karriere danach ist viel passiert, aber in dieser Reihe geht es uns mehr um die private Seite. Wir haben im Vorfeld nach drei Stichworten gefragt, die haben Sie uns auch zugeschickt und tatsächlich im Internet findet man sehr wenig darüber, umso neugieriger sind wir auf die Geschichten dahinter. Das erste Stichwort ist Fotografie. Welche Rolle spielt die Kunst der Fotografie in Ihrem Leben?
Ja, leider habe ich nicht die Zeit, die ich gerne hätte. Also wenn ich da noch eine Geschichte ergänzen darf, ich hatte mir während des Studiums hatte ich zwei berufliche Wege, die ich mir überlegt hatte. Das eine war die Filmhochschule in München. Also ich wollte eigentlich Filmregisseur werden. Aber dann hat am Ende doch das Interesse für Politik und Außenpolitik überwogen. Und ich habe immer eigentlich eine Liebe eben zu Film, früher eben Super 8 Filme und alles Mögliche und auch zur Fotografie. Aber ich hatte nie wirklich die Zeit, mich vertieft damit zu beschäftigen. Nicht so, wie ich es gerne hätte, aber ich habe generell ein großes Interesse an Kunst, an Kultur. Ich versuche auch auf allen Posten, zu denen ich gehe, die Galerien zu besuchen, die Museen zu besuchen und so viel wie möglich von der Kultur des Landes einfach mitzunehmen.
Fotografieren Sie selbst auch immer noch?
Ich habe eine kleine Leica, mit der ich fotografiere, aber es gibt sicher deutlich bessere und ambitioniertere Fotografen als mich.
Wenn ich Bilder aus verschiedenen Abschnitten nehmen würde, Ihres Lebens, die Sie gemacht haben, woran würde ich denn erkennen, welche früher, welche später entstanden sind? Gab es irgendwelche Aha-Momente für Sie, irgendwelche Sachen, die ganz anders sind, außer der Thematik natürlich, die ganz natürlich wechselt mit dem Standort?
Ja, nein, vielleicht gar nicht mal unbedingt. Denn wie gesagt, ich habe dieses Interesse von Anfang an gehabt und habe jeden Posten, mein erster Posten war in Rumänien, direkt nach dem Ende der Ceausescu-Diktatur. Und das war natürlich für uns damals und für mich aus Westdeutschland, war das natürlich ein Land, in das man nie gekommen ist. Und ich habe von Anfang an eben auch versucht, das fotografisch für mich zu entdecken. Und Rumänien fand ich vor dem Hintergrund faszinierend. Mexiko, wo ich später war, natürlich auch mit der Buntheit, mit der Kultur, mit der vor allem prähispanischen Maya und Aztekenkultur. Also ich habe überall versucht, die Dinge mitzunehmen, die für mich kulturell interessant sind.
Das zweite Stichwort war Fußball, aber die natürliche Erwartung, wenn Sie in Madrid geboren sind, wäre natürlich Real Madrid. Sie haben auch in Barcelona gelebt, vielleicht FC Barcelona, aber bei Ihnen stand SC Freiburg. Können Sie uns verorten, wie kommt der Verein ins Spiel in Ihrem Leben?
Ja, kann ich gerne machen, wobei in der Tat, ich verfolge natürlich auch Real Madrid mit großem Interesse und Atletico, aber der SC Freiburg hat sich einfach daher ergeben, ich komme oder bin aufgewachsen in Lörrach, wer das nicht kennt, Südbaden. Wir haben gelebt direkt 1 Kilometer entfernt von der französischen und der schweizerischen Grenze, gegenüber von Basel in der Schweiz. Ich habe auch Familie in der Schweiz, habe also auch Schweizer Wurzeln, wenn man so möchte. Und Fußball in Südbaden, da gab es eigentlich immer nur Freiburg. Und der SC Freiburg, Freiburg ist 60, 70 Kilometer entfernt. Und dann hat sich das für mich eigentlich immer, war das die natürliche Wahl, wenn man früher zweite Bundesliga und dann Bundesliga Fußball sehen wollte, dass man zum SC Freiburg geht.
Wenn Sie, Diplomaten sind ja oft wie die Sphinx oder müssen es sein, wenn man sie bei Spielen, bei Fußballspielen sieht, sieht man da einen anderen Miguel Berger?
Ja, also es fällt mir sehr schwer bei Toren mich zurückzuhalten, aber nachdem ich gesehen habe bei der Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dem Weltmeistertitel auch aufgesprungen ist und gejubelt hat, habe ich mir da keine Zurückhaltung mehr auferlegt.
Und bei den spanischen Clubs die undiplomatische Frage, eher Real Madrid oder FC Barcelona?
Ehrlich gesagt, ganz klar Real Madrid. Was mir bei Barcelona missfällt, wenn ich das mal ganz offen sagen darf, ist diese Vermischung zwischen Fußball und separatistischer katalonischer Politik. Und das ist etwas, was mir persönlich zutiefst unsympathisch ist.
In Polen ist ja natürlich durch Lewandowski FC Barcelona jetzt mehr in aller Munde, aber das kann sich ja immer sehr schnell ändern. Ein drittes Stichwort ist ein anderer Sport, ein Wassersport, Schwimmen. Welche Geschichte verbirgt sich hinter Schwimmen?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich habe mehrere Jahre in einem katholischen Internat verbracht in Baden. Und dort hatten wir den früheren israelischen Schwimmnationaltrainer. Und der hat seine damals 14-jährige Tochter auf die Olympischen Spiele 1980 vorbereitet. Das war so um die Jahre 77, 78. Und ich war damals in diesem Internat der mit Abstand beste Schwimmer und konnte deswegen mit der Tochter trainieren. Und mein Ziel, leider muss ich sagen, unrealistisches Ziel war, bei den Olympischen Spielen 1980 teilnehmen zu können. Und dann kamen aber zwei Dinge dazwischen. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan, der dann dazu geführt hat, dass alle westlichen Länder die Olympischen Spiele boykottiert haben in Moskau. Und zweitens, ich war einfach nicht gut genug. Ich war ein guter Schwimmer, aber ich war nicht gut genug, um in die deutsche Nationalmannschaft zu kommen.
Schwimmen Sie immer noch?
Ich schwimme sehr, sehr gerne. Also Schwimmen ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, aber weiter habe ich es eben leider doch nicht gebracht.
Ist das für Sie ein Sport jetzt, wo Sie jetzt nicht mehr es auf die Olympiade schaffen müssen, ein Sport, in dem Sie eher abschalten oder eher eben Zeit haben zu denken, tiefer zu denken, ohne Elektronik?
Ja, genau, ohne Elektronik. Und ich finde, Schwimmen ist ja ein sehr Ein Sport, bei dem man auf sich selbst als Person bezogen ist und man zieht die Runden oder schwimmt in einem See und hat dann natürlich auch die Zeit, über sehr viele Dinge einfach nachzudenken. Also für mich ist das auch etwas Meditatives, die langen Bahnen zu ziehen und zu schwimmen.
Im Chinesischen ist das Wort für Krise, soweit ich jedenfalls gelesen habe. Der chinesische Hörer mag uns berichtigen. Das Wort für Krise ist auch das gleiche Wort wie das Wort für Chance auf Wachstum. Sie haben in Ramallah gearbeitet, als Arafat starb. Sie waren in Bukarest direkt nach der Revolution. Sie haben auch die Evakuierung aus Kabul koordiniert und hier in Polen gab es Drohnen. Welcher dieser Momente oder vielleicht ein ganz anderer war für Sie persönlich der schwierigste, aber vielleicht auch der aufschlussreichste, der Sie etwas Wichtiges gelehrt hat? Ein großes Wort.
Ja, großes Wort. Also ich würde mal sagen, das Schwierigste persönlich, aber auch wirklich bis zum Rand der Erschöpfung für alle Beteiligten, war der Zusammenbruch in Kabul und die Evakuierungsoperation, die dann begonnen hat. Und das waren wirklich 2-3 Wochen am absoluten Rand der Belastungsgrenze. Und das war, glaube ich, mit das Eindrücklichste, was mir auch persönlich widerfahren ist, weil wir natürlich extrem besorgt waren um die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kabul, um die Evakuierung der Deutschen, der Ortskräfte. Und das war damals eine sehr, sehr belastende Situation. Ansonsten natürlich auch sehr viele schwierige Situationen, aber auch positive im Nahen Osten. Gerade jetzt vor dem Hintergrund der schlimmen Lage in Gaza. Ich war damals Leiter in Ramallah, als unter dem Premierminister Sharon Israel alle Siedlungen im Gazastreifen, alle israelischen, geräumt hat. Und das war damals ein Moment der großen Hoffnung, die sich leider, wie wir wissen, nicht erfüllt hat.
Wie geht man damit eigentlich um? Es ist ja oft Hoffnung und dann in der Diplomatie oft eine Enttäuschung leider. Wie geht man damit um, immer noch, keine Ahnung, Optimismus zu bewahren dafür, dass es doch vorangehen kann?
Ja, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, dass man sich auch nicht entmutigen lässt durch Fehlschläge. Also wenn ich zum Beispiel an die Verhandlungen mit dem Iran denke, damals über das Nuklearabkommen und andere Dinge, man muss einfach akzeptieren, dass man vielleicht 10-mal scheitert, bevor es beim 11. Mal Fortschritte gibt. Und dass man eben nicht die Maßstäbe anlegen darf, die sonst in vielen Bereichen gelten, dass man Versuche eben nach dem 1. oder 2. Mal beendet, sondern in der Diplomatie kommt es sehr oft darauf an, dass man Vertrauen aufbaut, kleine Schritte unternimmt, aber immer eben das Ziel, das man anstrebt, dass man das vor Augen behält und versucht voranzukommen. Und man muss einfach sehr, sehr viel Geduld mitbringen, wie Max Weber gesagt hat, das Bohren dicker Bretter.
Versuchen wir das vielleicht noch einmal ganz kurz zu konkretisieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen jungen Kollegen, der hat vielleicht eine erste diplomatische Mission vor sich. Sie haben 4 Wochen Zeit, um ihn darauf vorzubereiten. Welche 3 Sachen würden unbedingt auf der Agenda stehen, die Sie ihm mitgeben wollen würden?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in der Diplomatie wirklich zuhören lernt. Und das ist ja etwas, was leichter gesagt als getan ist, weil sehr viele Menschen natürlich auch logischerweise eine Meinung haben und die dann auch gleich dem Gegenüber mitteilen. Ich glaube, in der Diplomatie ist es essentiell, dass man versucht, die Geschichte, die Haltung, die Hintergründe des Gegenüber zu verstehen. Warum handelt eine Person so, wie sie handelt? Und das gilt eben natürlich nicht nur bei Verhandlungen in der Europäischen Union. Das gilt natürlich gerade auch bei Ländern, die uns kulturell vielleicht fremder sind. Dass man versteht, warum wird in Palästina so oder so gedacht? Warum wird im Iran so gedacht? Und dass die Fähigkeit zuzuhören ist essentiell, das ist eine der wichtigsten Sachen. Die zweite Frage ist, und das gilt natürlich vor allem in Krisengebieten, junge Diplomaten, Diplomatinnen müssen verstehen, es ist nicht ihr Konflikt. Also das war zum Beispiel ganz relevant im Nahen Osten. Wenn man eben jeden Tag die Realität eben zum Beispiel der Besatzung im Westjordanland mitbekommt, dann muss man einen inneren Abstand bewahren. Man muss einen inneren Abstand bewahren zu einem Konflikt wie in Afghanistan. Man ist nicht Teil dieses Konflikts und das ist emotional manchmal schwer zu vermitteln. Und man muss sehr, sehr aufpassen, dass man diese innere Distanz zu dem, was vor Ort geschieht, dass man die auch beibehält.
Sie sind jetzt schon seit ein paar Monaten in Warschau. Wenn Sie jetzt Gäste aus Deutschland haben und Ihnen einen Ort zeigen wollen in Warschau, wo Sie Warschau spüren können, nicht nur mental verstehen, wo führen Sie die Leute hin?
Ja, die meisten wollen natürlich in die Altstadt. Und die Altstadt steht für mich natürlich auch, wenn man so will, zum einen für die grauenvolle deutsche Besatzung, die Zerstörung nach dem Warschauer Aufstand, aber natürlich auch die unglaubliche Aufbauleistung, die Polen unter schwierigsten Bedingungen während des Kommunismus geleistet hat. Ich nehme Leute auch immer gerne mit in den Kulturpalast, auf die Aussichtsplattform. Ich finde Prager auch sehr interessant als Stadtteil und ich genieße sehr die Parks in Warschau. Und das ist etwas, was Besucher natürlich auch gerne machen. Und wir sind als deutsche Botschaft ja sehr privilegiert. Wir haben den Sejm auf der einen Seite. Wir haben das Stadion von Legia Warschau direkt vor uns, für diejenigen, die gerne Fußball schauen. Und wir haben die Parks direkt um die Ecke.
Zum Schluss noch, ich habe den Eindruck, wir haben sehr Tempo gemacht in diesem Gespräch. Trotzdem eine Schnellfragerunde, also noch schneller. Die Fragen sind schnell, die Antworten können auch etwas langsamer sein. Was können Sie erstaunlich gut, womit niemand rechnen würde?
Also Schwimmen haben wir schon besprochen, ja. Und Fotografie, ehrlich gesagt, bleibt da gar nicht mehr allzu viel. Ich kann nur sagen, was ich nicht gut kann, ich kann leider, was ich gerne können würde, wäre ein Instrument zu spielen. Ich hätte sehr gerne als Kind Klavier spielen gelernt, das hat leider nicht damals funktioniert. Ich bin ein miserabler Tänzer, zum Leidwesen, glaube ich, aller meiner Partnerinnen. Aber ich glaube, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Ich habe keine Überraschung anzubieten über versteckte Talente.
Wenn Sie mit Ihrem 20-jährigen Ich sprechen könnten, was würden Sie ihm vor allem mitgeben wollen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, die Herausforderungen, die Aufgaben mit mehr Gelassenheit anzugehen. Ich glaube, mit 20 Jahren ist man noch sehr fokussiert auf das, was man erreichen möchte. Das muss alles möglichst schnell und sofort passieren und das Leben und die Dinge mit der nötigen Gelassenheit anzugehen, ist sehr, sehr wichtig und die nötige Zeit für die Familie einfach mitzubringen. Und das ist etwas, was natürlich in diesem sehr aufreibenden Beruf manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt, ne? Denn das ist natürlich ein großer Spagat für die Familien, die vielen Umzüge, die vielen Schulwechsel und da einfach auch die nötige Zeit für die Familie und familiäre Belange zu haben.
Und welches Buch haben Sie zuletzt am häufigsten verschenkt, wenn irgendeins?
Ich habe als Jugendlicher unglaublich gerne Graham Greene gelesen, den britischen Autor, The Power and the Glory über Mexiko und andere Romane von ihm. Ich habe als Kind natürlich Karl May gelesen, aber wer mich da doch eher beeinflusst hat, war Graham Greene.
Sagt der deutsche Botschafter in Polen Miguel Berger in der ersten Folge unserer Sendereihe Botschafter ohne Krawatte. Was hat die Benjamin-Franklin-Regel mit der Bundeswehr zu tun? Dies und mehr erfahren Sie aus der Langfassung des Gesprächs auf unserem YouTube-Kanal unter dem Handle der Auslandsdienst des Polnischen. Und das war es auch schon für heute. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Leinzau. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache.
täglich, live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.